Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Susanne Daubner.
Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen.
Einen schönen guten Abend.
Der Polizei und den Sicherheitskräften hierzulande war schon lange klar, dass dies kein normales Wahljahr werden würde und sie sich auf besondere Situationen würden einstellen müssen. Zumal es durch die Fußball-Europameisterschaft bei uns diesen Sommer noch zusätzlichen Einsatzbedarf geben wird. Aber was kommt nun möglicherweise noch an Schutzaufgaben dazu? Dass Plakate zerrissen oder Kandidaten verunglimpft werden, das hat es in gewisser Weise schon immer gegeben. Aber dass Politiker krankenhausreif geprügelt werden, dass sie von Demonstranten in ihrer Bewegungsfreiheit eingeschränkt werden und Wahlkampfauftritte wegen Sicherheitsbedenken abgesagt werden, das hat in seiner Enthemmung und Häufung in letzter Zeit eine neue Stufe erreicht. Weshalb sich die Innenminister heute zusammengeschaltet haben, um Maßnahmen zum Schutz von Wahlkämpferinnen und Kämpfern zu beraten. Zu den Ergebnissen gleich ein Gespräch mit Bundesinnenministerin Faeser. Und bei den Beratungen spielte auch ein Vorschlag aus Sachsen eine Rolle, der Politiker besser schützen soll. Rumi Miska und Holger Körner.
So macht Wahlkampf Spaß. Hallo sagen, Flugblätter verteilen, diskutieren. Julia Burkhardt bewirbt sich für den Stadtrat von Jena. Als Kandidatin der Bündnisgrünen hat sie im Wahlkampf schon einiges erlebt. Seit vergangenen Herbst sei es schlimmer geworden.
Wenn wir jetzt darüber sprechen, dass wir in der Politik angegriffen werden, das ist bei anderen ehrenamtlichen Bereichen, zum Beispiel im Katastrophenschutz, gerade im Rettungsdienst, zum Beispiel bei der Freiwilligen Feuerwehr, ist das auch schon lange ein Thema. Und von daher, wenn, dann müssen wir über Ehrenamt gesamt sprechen, dann müssen wir über alle sprechen, die in ihrer Ausübung ihres Ehrenamts behindert werden.
Um nach den letzten Vorfällen Wahlkämpfer besser zu schützen, schlägt Sachsen heute dem Bundesrat eine Verschärfung des Strafrechts vor. Der Straftatbestand der Nötigung von Verfassungsorganen soll auf EU- und Kommunalpolitiker erweitert werden. Bisher gilt das nur für Bundes- und Landespolitiker. Bedrohungen in sozialen Medien und im privaten Bereich sollen als strafbar verfolgt werden können, zum Beispiel das Demonstrieren vor Privathäusern.
Weil bisher genau diese Einschüchterungsversuche im direkten privaten Umfeld nicht strafbar gewesen sind. Wir jetzt gesagt haben, wir müssen diese Lücke schließen.
Wenn wir so zusammen funktionieren und wenn in solchen brutalen Fällen vor allen Dingen der Rechtsstaat schnell und sehr kompromisslos Zähne zeigt, dürfen wir diese Wirkung nicht unterschätzen.
Der Bundesjustizminister ist eher skeptisch.
Es ist richtig, dass wir uns Gedanken machen über bessere Schutzkonzepte, mehr Polizeipräsenz. Aber wir dürfen nicht glauben, dass man das gesellschaftliche Problem einer allgemeinen Verrohung des politischen Diskurses über das Strafrecht alleine wird lösen können.
Im Stadtzentrum von Jena will Julia Burkhardt vor allem Freiheit und Sicherheit für den Wahlkampf.
Ich denke, es braucht Schutz. Und zwar geht es gar nicht so sehr um die einzelnen Menschen. Es geht darum, dass wir die Demokratie damit schützen müssen. Denn wenn alle Leute sich zurückziehen, dann funktioniert das Ganze auch nicht mehr.
Und dazu begrüße ich direkt von der Konferenz der Innenminister hier im Studio die Bundesinnenministerin Nancy Faeser. Guten Abend, Frau Faeser.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Sie haben heute ein deutliches Stoppsignal gefordert für Gewalttäter. Jetzt soll aber erstmal geprüft werden, ob es eine Verschärfung des Strafrechts geben kann. Keine konkreten Maßnahmen. Hat es für mehr Stoppsignal nicht gereicht?
Doch, wir hatten eine sehr gute Innenministerkonferenz, eine digitale. Ich bin Herrn Stübgen als Vorsitzender der Innenministerkonferenz sehr dankbar, dass er sie einberufen hat zu diesem Thema, weil wir eine Zäsur mit dem Wochenende erlebt haben, mit dem furchtbaren Gewaltübergriff auf den Europaabgeordneten Matthias Ecke. Und wir haben heute entschieden in der Innenministerkonferenz, dass es Strafverschärfungen geben soll.
Das wird dann konkret umgesetzt.
Genau, und ich werde mich dafür jetzt bei Bundesjustizminister Buschmann auch dafür einsetzen. Es gibt ja auch einen Beschluss, auf den Bezug genommen wird in der Innenministerkonferenz heute, der im Deutschen Bundestag vorliegt. Dort hat der Bundesrat eindeutig entschieden, dass bei der Strafzumessung etwas getan werden soll.
Der Bundesjustizminister hat aber gesagt, da sollten die Erwartungen jetzt an eine Verschärfung des Strafrechts auch nicht allzu hoch gehängt werden.
Also ich glaube, allzu hoch sollte man es auch nicht hängen. Es ist eine Maßnahme, es braucht auch andere Maßnahmen. Wir haben uns heute auch deutlich dafür ausgesprochen, dass es beispielsweise, dass die Delinquenten, diejenigen, die die Straftat verüben, schnell merken müssen, dass sie was falsch gemacht haben. Also es braucht schnellere Verfahren der Justiz, damit der Täter auch merkt, aha, da folgt auch eine Konsequenz. Ich glaube, das ist in einem Rechtsstaat auch sehr wichtig. Deswegen ist das eine weitere Maßnahme. Aber ja, es geht auch um Strafverschärfung. Insbesondere um die Frage, muss nicht der Staat deutlich machen, über das Strafrecht auch, gesellschaftspolitisch, dass das nicht in Ordnung ist. Gerade diejenigen, die den Staat repräsentieren, müssen natürlich auch einen besonderen Schutz genießen.
Aber das müsste doch eigentlich gegeben sein. Also wenn man jetzt, das heißt, es muss irgendwie die ganze Härte des Rechtsstaats da rausgefahren werden, das klingt wie so eine Floskel, als wäre bis jetzt nur mit halber Kraft gefahren bei dem Thema. Gilt das nicht bislang auch schon?
Also natürlich gilt es immer, dass der Rechtsstaat mit voller Härte auch durchgreifen sollte. Aber wenn Sie sich so anschauen, wie sehr wird eigentlich der Strafrahmen ausgeschöpft, da ist noch Luft nach oben aus meiner Sicht. Mhm. Deswegen reden wir auch von Härte des Rechtsstaates, weil unsere Vorschriften geben auch schon viel her, auch an
Strafzumessung. Aber wie sehr kann das greifen, wenn jetzt zum Beispiel die Täter von Dresden, die mutmaßlichen, die Tatverdächtigen, die werden wahrscheinlich nach dem Jugendstrafrecht ja dann behandelt und verurteilt. Wie kann das dann greifen, wenn da jetzt das Strafrecht insgesamt
also
verschärft
wird? Ich bin sicher, wir haben auch im Jugendstrafrecht, das sind ja schon ältere Jugendliche, nicht jetzt irgendwie 14-Jährige, sondern, soweit ich das überblicke, 17-Jährige, 18-Jährige. Dort haben sie ja schon auch deutliche Signale, die das Strafrecht senden kann. Dort kann man durchaus empfindliche Strafen auch verhängen. Dafür gibt es die entsprechenden Strafrahmen auch bei Jugendlichen, weil es ist ja nachts erfolgt, wo man nicht mitrechnen konnte. Es ist eine sehr üble Gewalttat gewesen. Derjenige, der dort verletzt wurde, der Oberabgeordnete Matthias Ecke, musste operiert werden. Also insofern, das ist schon eine sehr schwere Straftat.
Sie sagen, Sie wollen da auch schnellere Verfahren, Strafverfahren, dass es auch schneller geht. Das bedeutet aber, eine Justiz, die jetzt schon hinterherhängt in vielen Bereichen, braucht dann wahrscheinlich mehr Geld, mehr Richter und all diese Dinge. Wo soll das Geld herkommen?
Also erstmal ist wichtig, dass konzentriert auch gehandelt wird. Immer da, wo Sie eine Konzentration der Staatsanwaltschaften auch haben, gibt es auch ein schnelleres Durchgreifen, schnellere Verfahren. Es ist vor allen Dingen wichtig, das fängt ja an mit dem Anzeigeverhalten. Es ist wichtig, dass all die Straftaten, die dort passiert sind, war ja nicht nur gegen den Europaabgeordneten, sondern auch die Tage davor gab es ja üble Übergriffe, gibt es nach wie vor. Und insofern ist es immer wichtig, dass diese Taten alle angezeigt werden, dann, dass es eine konsequente Strafverfolgung auch gibt. Und ja, heißt es meistens auch, dass es dann mehr Personal auch bei den Staatsanwaltschaften, bei Richtern braucht.
Sie fordern auch mehr Polizeipräsenz. Notfalls auch wollen Sie die Bundespolizei zur Verfügung stellen. Aber Sie haben eine Europameisterschaft, die ansteht diesen Sommer. Sie wollen die Grenzkontrollen aufrechterhalten und verschärfen. Die brauchen Sie für eine Menge andere Dinge auch. Versprechen Sie da nicht zu viel, wenn es jetzt so heißt, ja, jetzt haben wir auch mehr Polizeipräsenz?
Ja, also es geht ja darum, dass man vor Ort präsent ist. Das machen die Bundesländer ja auch schon. Es geht um Schutzkonzepte, die zur Verfügung gestellt werden. Wir haben uns heute auch darüber ausgetauscht. Sachsen hat zum Beispiel schon ein solches Schutzkonzept, speziell für Amts- und Mandatsträger. Thüringen gibt es das bereits. Bayern hat das auch. Diese jetzt auch miteinander auszutauschen, zu sagen, was heißt das eigentlich an Schutz? Es geht ja nicht nur um den Schutz von Amts- und Mandatsträgern. Es geht ja auch um einen besseren Schutz für Rettungssanitäter, für Polizeibeamtinnen. Auch da hat ja die Gewalt leider sehr zugenommen, ehrenamtlich, viele ehrenamtliche Kommunalpolitiker.
Und aber es das geht wird ja, schwierig, die alle abzudecken dann.
Ja, es geht ja nicht nur um polizeiliche Maßnahmen. Sie werden nie mit Polizeipräsenz alleine das bewältigen können. Es geht um hier eine gesamtgesellschaftliche Frage. Wie geht man mit dieser verhärteten Gewalt, zunehmenden Gewalt und vor allen Dingen auch Hass und Hetze um? Wie können wir ein besseres gesellschaftliches Klima auch schaffen, damit das nicht mehr passiert? Das ist auch der Appell, den wir politisch ja auch haben an diejenigen, die jetzt so sehr zuspitzen und keinen Respekt mehr in politischen Debatten dem Gegenüber entgegenbringen, auch zu sagen, das geht so nicht, weil aus verbaler Gewalt wird ganz bitter tatsächliche Gewalt. Ich persönlich habe das ja ganz bitter erleben müssen mit dem furchtbaren Mord an Dr. Walter Lübcke. Mhm. Das war wirklich eine Zäsur. Da ist aus verbaler Gewalt gegen einen Regierungspräsidenten von ganz rechts außen tatsächliche Gewalt mit einem Erschießen auf seiner eigenen Terrasse zu Hause geworden.
Und diese Eskalation, diese Verrohung auch und diese Enthemmung auch von Gewalt, da glauben Sie, das können Sie durch das, was Sie heute da besprochen haben, dem entgegenwirken?
Also wir haben heute uns das erste Mal zu diesem Thema intensiv ausgetauscht. Wir haben in 5 Wochen, glaube ich, die nächste Innenministerkonferenz, zu der
aber in 4 Wochen ist die nächste Wahl.
Einlädt. Und da werden wir uns natürlich vertieft auch auseinandersetzen. Aber deswegen sage ich, es sind Maßnahmen, die wir ergreifen können, jetzt auch nochmal spezifisch für den Wahlkampf. Aber es geht darüber hinaus. Es geht darum, auch sich gesellschaftspolitisch nochmal tiefer damit zu befassen. Das werden wir bei der nächsten Innenministerkonferenz auch machen, um zu gucken, welche Maßnahmen auch im präventiven Bereich braucht man zusätzlich, um diese Gewaltspirale endlich zu beenden und, wie Sie eingangs gesagt haben, dieses Stoppsignal auch eindeutig dann umzusetzen.
Frau Faeser, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
Sehr gerne.
Das Gespräch haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Und die Meinung zu dem Thema kommt heute von unserer ARD-Hauptstadt-Korrespondentin Claudia Kornmeier vom Südwestrundfunk.
Das Jahr fing an mit aufgebrachten Bauern, die Wirtschaftsminister Habeck daran hinderten, eine Fähre zu verlassen. Eine Aschermittwochsveranstaltung der Grünen, die wegen der aggressiven Stimmung bei umliegenden Demos abgesagt wurde. Und Rettungskräften, die von zunehmender Gewalterfahrung berichteten. Wir haben uns gefragt, was ist da ins Rutschen geraten? Woher rührt diese Gewaltbereitschaft in der Mitte der Gesellschaft? Wie lässt sich das wieder in den Griff kriegen? Und dann ging das Jahr weiter. Wir sind uns die Antworten schuldig geblieben und stellen uns nun wieder dieselben Fragen. Die Chancen stehen nicht schlecht, dass wir das spätestens im Herbst vor den Landtagswahlen erneut tun werden. Wir sollten uns deshalb jetzt nicht zurücklehnen und allein auf eine Strafrechtsverschärfung setzen. Das Strafgesetzbuch ändern, das ist verhältnismäßig einfach. Ob eine erneute Verschärfung am Ende auch abschreckend wirken würde, lässt sich nur schwer vorhersagen. Wir können auch nicht erwarten, dass die Polizei sämtliche Wahlkampfaktionen schützt. Das ist schlicht nicht zu jeder Zeit und überall möglich. Unsere Gesellschaft muss zu gegenseitiger Wertschätzung zurückfinden. Und das fängt bei der Wortwahl an. Den Worten, die im politischen Diskurs genutzt werden, die in den Schlagzeilen gesetzt werden und die die Menschen im täglichen Umgang miteinander wählen.
Die Meinung von Claudia Kornmeier. Die Zeitenwende, ausgelöst durch den russischen Krieg gegen die Ukraine mitten in Europa, sie ist nun auch angekommen im neuen Grundsatzprogramm der CDU. In Form einer Kehrtwende. Und zwar bei der Wehrpflicht. Ausgerechnet die Union, die sie einst aussetzte, will sie nun wieder schrittweise einsetzen. Das war einer der Änderungsanträge für das neue Grundsatzprogramm von Parteichef Friedrich Merz und Generalsekretär Carsten Lindemann, bei dem es noch einiges an Redebedarf gab auf dem Parteitag in Berlin heute. Mit welchen Vorstellungen will die CDU nun die Weichen für künftige Wahlen stellen? Und welche Impulse kommen dabei von den Jungen der Union? Viktoria Kleber.
Für Bastian Schneider und Johannes Winkel von der Jungen Union ist klar, eine schnelle Rückkehr zur Wehrpflicht muss rein ins Grundsatzprogramm. Und davon wollen sie gleich ihre Parteitagskollegen überzeugen. Kurze Strategiebesprechung.
Wir müssen eine kurzfristige Lösung vorschlagen. Also nicht nur das Dienstjahr hinterher, sondern bis dahin. Was machen wir bis dahin, um die Bundeswehr jetzt aktuell zu stärken? Deswegen die Kontingentwehrpflicht.
Und dann schauen wir, dass danach noch gar nicht Günther reingeht für uns. Und wir dann noch mit 3-4 Rednern nachsetzen, um nochmal Stimmung reinzubringen.
Genau. Und ich glaube, die Stimmung in der Partei kann positiv sein. Und deswegen ist es eine wichtige Sache und das ziehen wir jetzt durch.
Das gewinnen wir.
Dann geht es los. Johannes Winkel erklärt die Kontingentwehrpflicht. Dabei meldet die Bundeswehr zunächst ihren jährlichen Bedarf an.
Alle, also Männer und Frauen eines Jahrgangs, werden anschließend gemustert. Aber nur diejenigen, die zur Deckung des Personalbedarfs gebraucht werden, werden anschließend auch für die Wehrpflicht eingezogen.
Wie verabredet, Unterstützung kommt aus Schleswig-Holstein.
Wenn wir wirklich glaubwürdig Abschreckung in Europa machen wollen, dann wäre die Wiedereinführung der Wehrpflicht ein sichtbares Zeichen an Russland und auch an andere.
Doch einige Stimmen halten dagegen. Die CDU habe sich bereits für ein verpflichtendes Gesellschaftsjahr ausgesprochen. Da sei die Bundeswehr mitgedacht.
Wir empfinden es so als CDU, dass das verpflichtende Gesellschaftsjahr auch für die Streitkräfte die größere Lösung ist.
Dann ist Bastian Schneider dran, schnell hoch auf die Bühne. Eine schnelle Lösung müsse her, denn es dauere, bis das Gesellschaftsjahr umgesetzt werden kann. Und?
Lassen wir uns bitte nicht einreden, gerade von den Linken, dass es eine Zumutung ist, dass es ein unzumutbarer Eingriff ist, mal etwas für die Allgemeinheit zu tun. Nein, das ist eine Selbstverständlichkeit. Die Allgemeinheit sind wir alle.
Konnten Sie die Parteikollegen überzeugen? Abstimmung.
Bei wenigen Gegenstimmen und Enthaltungen dann so beschlossen.
Sehr zufrieden, Riesenerfolg. Es ist ein grundlegender Kurswechsel, eine Neuorientierung, dass die CDU jetzt wieder führende Wehrpflicht ist.
Ansonsten wenig Kontroverse und viel Applaus für das neue Grundsatzprogramm der CDU. Und selbst als Markus Söder kommt, stichelt er nicht. Er gibt sich sogar versöhnlich, als es um die Kanzlerkandidatenfrage geht.
Natürlich ist ein CDU-Parteivorsitzender immer Favorit. Das ist historisch gesehen eindeutig so. Ich verspreche euch, an mir wird der Erfolg 2025 nicht scheitern.
Und dass die CDU für den Erfolg 2025 bestens gerüstet ist, davon sind auch Bastian Schneider und Johannes Winkel überzeugt. Vor allem, weil die CDU nun tatsächlich die Wehrpflicht wieder schnell einführen will.
Wenn der russische Zar Peter der Große wirklich, wie es ja heißt, sein Vorbild sein sollte, dann hat Wladimir Putin noch etwas Strecke vor sich. Schließlich herrschte jener Zar etwa 4 Jahrzehnte über sein Reich. Aber zumindest die Hälfte davon hat Putin schon mal geschafft. Und gute Aussichten, noch viele weitere Jahre an der Macht hinzuzufügen. Ob das damals, vor seiner ersten Amtseinführung im Jahr 2000, schon sein Plan gewesen sein mochte, eines Tages, nämlich heute, zum 5. Mal zum russischen Präsidenten vereidigt zu werden? Der prunkvollen Zeremonie im Kremlpalast jedenfalls fehlte es, zumindest an diplomatischem Glanz. Denn viele Vertreter, auch Deutsche, blieben fern. Schafach Larai.
Wladimir Wladimirovich Putin.
Die Zeremonie ist pompös wie immer, doch vieles hat sich seit Wladimir Putins letzter Amtseinführung verändert. Er schwört auf eine Verfassung, die er ändern ließ, um weiter an der Macht zu bleiben. Und Putin führt einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In seiner Rede bedankt er sich dann auch zuallererst bei jenen, die für das Vaterland kämpfen, und schwört die Russen auf ein Weiter-so ein. Wir werden alle Hindernisse überwinden und alles verwirklichen, was wir uns vorgenommen haben. Gemeinsam werden wir obsiegen. Das soll wohl sein Vermächtnis werden, der Sieg gegen die Ukraine. Es dürfte kein Zufall sein, dass nur Stunden nach diesem Spektakel das belarussische Staatsfernsehen diese Bilder veröffentlicht. Die Armee erklärt, russische Trägersysteme für taktische Atomwaffen zu testen, in enger Absprache mit dem Kreml. Eine Drohung in Richtung Westen, sagen Experten.
Die Angst im Westen vor einem russischen Atomwaffeneinsatz ist die wirkungsvollste politische Waffe, die Putin derzeit hat. Sie hat dazu geführt, dass viele Waffensysteme erst sehr spät in die Ukraine geliefert werden. Und diese Angst, die will Putin natürlich weiter schüren.
Nach außen Angst schüren, nach innen hart durchgreifen. Rückblick. Putins Amtseinführung vor 6 Jahren. Auch damals wurde hart durchgegriffen. Aber es gab Proteste. Menschen gingen gegen Putin auf die Straße. Allen voran Oppositionspolitiker Alexei Nawalny. Er ist mittlerweile in einem russischen Straflager gestorben. Seine Witwe Julia Nawalnaja ruft heute ihre Landsleute dazu auf, sich weiter zu wehren. Doch Proteste werde es wohl mit Putins hartem Kurs kaum noch geben.
Ich sehe eher noch einen repressiveren Kurs und vielleicht eben der Wandel vom semi-totalitären zu einem totalitären System, in dem dann letztlich die Bevölkerung nicht nur sich anpasst, sondern auch noch aktiv das System unterstützen muss.
Genau das passiert hier. In Moskau wird militärisches Gerät aus dem Westen zur Schau gestellt. Erbeutet von der russischen Armee in der Ukraine. So wie dieser deutsche Leopardpanzer. Es gibt uns das Gefühl, dass Russland wirklich ein großes Land ist, das zu vielem fähig ist. Und wir beziehen unser Kind auch in diese ganze Geschichte mit ein, damit es versteht, wie es sich in Zukunft richtig verhält. Die russische Propaganda verfängt. Hier zumindest gibt es offenbar keinen Widerspruch mehr.
Wo mag dieses Bild wohl aufgenommen worden sein? Chinesische Flagge, chinesische Schriftzeichen. Aber der entscheidende Tipp, das ist der hier, die serbische Flagge. Und in der Tat, Fußgänger in Serbiens Hauptstadt Belgrad passieren derzeit nicht ohne Grund solche Aufsteller, denn es kommt hoher, es kommt höchster Besuch aus der Volksrepublik in Fernost. Auf seiner Europareise ist Staatschef Xi Jinping, von Frankreich herkommend, am Abend nach Belgrad weitergereist. Was will er da? Schließlich sind Serbien und China eigentlich keine zwei Länder auf Augenhöhe. Doch China hat starke Interessen auf dem Balkan und ist inzwischen eng mit Serbien verwoben. Eine Partnerschaft, die dort allerdings nicht jeden überzeugt. Nikolaus Neumeier.
Für das serbische Dorf Kriveli sind die Tage gezählt. Die Wohnhäuser und der Friedhof liegen direkt an der von einer chinesischen Firma betriebenen Kupfermine. Jetzt soll die Mine erweitert werden. Das Dorf muss weichen. Dusan ist einer der letzten, die hier noch im Dorf wohnen. Auch sein Elternhaus ist betroffen. Doch der Preis, den die Chinesen dafür bezahlen wollen, ist Dusan zu wenig. Sie zahlen zwischen 300 und höchstens 700 Euro pro Quadratmeter, wie ich höre. Mein Haus ist im guten Zustand. Der faire Preis für solche Häuser liegt eigentlich bei 1500 Euro pro Quadratmeter. Viele im Dorf haben schon aufgegeben und verkauft. Die Verbliebenen haben den Eindruck, dass die Chinesen alle gegeneinander ausspielen. Am Ende werden alle nachgeben, einer nach dem anderen. Das ist die Vorgehensweise der Chinesen. Sie klopfen an deiner Haustür und nennen dir den Preis. Vor 6 Jahren wurde die Kupfermine, eine der größten in Europa, an einen chinesischen Bergbaukonzern verkauft. Heute leben in der Regionalhauptstadt Bor etwa 15.000 Chinesen, fast die Hälfte der Einwohner. Doch die Mine ist nicht das einzige chinesische Projekt in Serbien. Jetzt kommt der chinesische Präsident zu Besuch. Die serbische Hauptstadt Belgrad hat sich dafür herausgeputzt. Lobeshymnen über Staatspräsident Xi in den staatsnahen Medien. Am späten Abend landet der Gast am Flughafen. China investiert seit Jahren in Serbien. Die Schnellbahnstrecke von Belgrad nach Budapest finanziert mit chinesischen Krediten. Ein Baustein für Chinas neue Seidenstraße. Für China ist Serbien und damit der Zugang zum EU-Markt enorm wichtig. Schon während der Pandemie liefert das Land Masken und Impfstoffe. Serbien hingegen kauft später chinesische Flugabwehrsysteme. Mitten in der Hauptstadt wurde ein chinesisches Kulturzentrum errichtet. Doch Serbien ist auch EU-Beitrittskandidat. Experten sehen darin einen problematischen Widerspruch. Diese enge Zusammenarbeit mit China ist kein positives außenpolitisches Signal Richtung Brüssel. Serbien hat es auch versäumt, gegenüber Brüssel den Sinn guter Beziehungen zu China besser zu begründen und sich klarer zur EU zu bekennen. Zurück im Dorf an der Kupfermine. Hier fühlen sich die Bewohner von der eigenen Regierung gegenüber den Chinesen in Stich gelassen. Dusan und sein Nachbar blicken mit Sorge in die Zukunft.
Die eine oder andere Spinne beim Auspacken von Bananenlieferungen aus Südamerika sind sie ja gewohnt. Aber Kokain zwischen den Stauden? Das entdeckten im vergangenen Monat gleich mehrfach Mitarbeiter von Supermärkten in Berlin und Brandenburg in ihren Warenkisten. Deutschland wird derzeit mit Drogen geradezu überschwemmt. Und auch wenn die Polizei immer wieder Rekordfunde meldet, die Rauschgiftmassen schleusen Drogenbanden an ihren Augen vorbei. Das meiste Kokain wird in Kolumbien hergestellt. Von dort geht es häufig in die Seehäfen Ecuadors. Unter anderem von Guayaquil durch den Panama-Kanal und dann über den Atlantik gelangt es in die europäischen Häfen von Antwerpen, Rotterdam und auch bei uns in Hamburg. Die EU-Innenminister wollen dieses Milliardengeschäft eindämmen und berieten dazu heute auf einer Konferenz in Hamburg. Exklusive Einblicke, wie die Schmuggler vorgehen, hat unser Reporter Niklas Schenk erhalten.
Dieser oder dieser. Es könnte jeder Container hier sein. Sprunghaft werden die mehr, in denen zwischen der eigentlichen Fracht eine andere versteckt ist. Kokain, extrem teuer. Milliarden setzt die Drogenmafia jedes Jahr um. Allein mit dem, was über Hamburg eingeschmuggelt wird. Nicht selten in Bananenkartons aus Südamerika. Dieser Mann, wir nennen ihn Max, war Teil des lukrativen Geschäfts. Er war Computerexperte einer Hamburger Drogenbande. Dafür kam er in Haft. Aus Erfahrung weiß er, beim Drogenschmuggel geht nichts ohne Insider im Hafen.
Hafenmitarbeiter waren von sehr hoher Bedeutung, um das Kokain aus dem Hafen zu bekommen. Die hatten die Login-Daten zum Hafen und haben uns mit Informationen beliefert, wo ein Container steht und in welchem Abfertigungsprozess dieser ist oder ob der vom Zoll gerade durchleuchtet wird oder nicht.
Mit solchen Hinweisen lasse sich viel Geld machen.
Und das kann sich dann im Tausenderbereich handeln, beziehungsweise im Zehntausenderbereich.
Wachsende Korruption im Hafen, immer mehr Kokainfunde, die Behörden alarmiert. Hamburg ist nach Antwerpen und Rotterdam zur neuen Drehscheibe für Drogen geworden. Kein Zufall also, dass die Bundesinnenministerin Partner aus Europa und Südamerika in die Hansestadt einlädt. Eine Koalition gegen die Mafia wollen sie sein.
Wir müssen dieses brutale Milliardengeschäft eindämmen und den Tätern das Handwerk legen. Eine massive Gewaltspirale, wie wir sie in anderen europäischen Ländern schon erleben, müssen wir für Deutschland zwingend verhindern.
Deutschland, Belgien, die Niederlande, Frankreich, Spanien, Italien und seit heute auch Schweden. Demonstrative Geschlossenheit. Sie vereinbaren, ihre Häfen zu sichern, Drogenlieferketten zu durchbrechen und die Banden finanziell auszutrocknen. Bei der Drogenkriminalität ist es wie bei einem Kampf gegen ein Monster mit mehreren Köpfen. Und wir dürfen keinen Verdrängungseffekt erzeugen, sodass die kriminellen Organisationen nicht einfach in andere Häfen abwandern. Das jedoch könnte längst geschehen sein. Während in Antwerpen mittlerweile strenger kontrolliert wird, hält auch in Hamburg die Gewalt Einzug.
In unserer Gruppe ist es auch schon zu Gewaltauseinandersetzungen gekommen, seien es mit Handfeuerwaffen, die dann zu Schießereien geführt haben, oder mit Entführungen. Also solche Gewalt gab es in unserer Gruppierung auch.
Gefahren, die dem Hamburger Gipfel Dringlichkeit verleihen. Den symbolträchtigen Bildern müssen nun Taten folgen.
Und jetzt weitere Nachrichten des Tages mit dir, Susanne.
Israel und die Terrororganisation Hamas verhandeln weiter über eine mögliche Feuerpause. Einem unter ägyptischer Vermittlung unterbreiteten Vorschlag hatte die Hamas zwar zugestimmt, Israel sah hingegen zentrale Forderungen nicht erfüllt. Im Süden des Gazastreifens setzt das israelische Militär unterdessen seinen Einsatz in der Stadt Rafah fort. Die Armee kontrolliert nach eigenen Angaben auch den dortigen Grenzübergang zu Ägypten. Ein Hamas-Sprecher erklärte, man werde das nicht dulden. In Berlin hat die Freie Universität ein pro-palästinensisches Protestcamp räumen lassen. Die Polizei nahm mehrere Personen fest, unter anderem wegen des Verdachts der Volksverhetzung. Knapp 150 Menschen hatten seit dem Vormittag gegen das Vorgehen Israels im Gazastreifen demonstriert und einen Teil des Hochschulgeländes besetzt. Der Protest war nicht angemeldet. Mehrere Vorlesungen wurden abgesagt. Ein ähnlicher Protest an der Universität Leipzig ist ebenfalls aufgelöst worden. Hier hatten etwa 60 Personen über mehrere Stunden einen Hörsaal besetzt, wie die Polizei mitteilte. Im Zusammenhang mit Spionagevorwürfen gegen einen ehemaligen Mitarbeiter hat die Bundesanwaltschaft die Büroräume des AfD-Europaabgeordneten Krah und des Verdächtigen in Brüssel durchsuchen lassen. Krahs früherer Assistent sitzt seit seiner Festnahme im April in Untersuchungshaft. Er soll für den chinesischen Geheimdienst gearbeitet haben. In den Büros im Europaparlament haben die Ermittler nun nach weiterem Beweismaterial gesucht. Krah selbst gilt weiterhin nicht als Beschuldigter, sondern als Zeuge. Der Münchner Chip-Hersteller Infineon muss seine Umsatzprognose zum zweiten Mal im laufenden Geschäftsjahr senken. Mehr dazu jetzt von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse.
Nicht nur Infineon, die ganze Halbleiterbranche leidet weiterhin unter hohen Lagerbeständen. Die Nachfrage insgesamt ist gering, zumal der Export weiter schwächelt. An Infineon zeigt sich die Lage deutlich. Chips stecken in nahezu allen Geräten und Produkten, von Smartphones über Solaranlagen, Windrädern bis hin zu Autos. Gerade die verkaufen sich schlechter, zumal die mit E-Antrieb. Dennoch steigt die Aktie von Infineon deutlich um mehr als 12%. Zum einen, weil Infineon der aktuellen Misere mit einem Sparprogramm begegnen will. Zum anderen sehen Experten bei der weiteren Entwicklung der künstlichen Intelligenz großes Potenzial für die Halbleiterbranche.
Er stammt aus der Familie der Wühler und sein Name deutet schon darauf hin, wo er naturgemäß hingehört. Der Feldhamster, hier zu sehen in seinem natürlichen Lebensraum. Doch dort im Feld gibt es immer weniger von ihnen, dramatisch weniger. Das soll sich ändern. Dass künftig wieder mehr Feldhamster ihr Bett im Kornfeld aufschlagen können, dafür kämpfen Tierschützer und züchten die Nager. Dazu braucht es aber auch Unterstützung aus der Landwirtschaft. Wie die gemeinsame Rettung des Feldhamsters aussieht, das hat sich unser Mittendrin-Reporter Tim Diekmann angesehen und er war dafür in Mannheim.
Okay, dann würde ich sagen, bewaffnet sich jeder mit so einer Kiste und dann können wir eigentlich auch loslegen.
Für Ulrich Weinhold und sein Team ist es ein besonderer Tag. 30 Feldhamster aus eigener Zucht sollen heute in die Freiheit entlassen werden. Sie sind eigentlich wilde Tiere, graben sich tief in die Erde und sind etwa doppelt so groß wie ein Goldhamster. Dieser Acker in Mannheim wird ihr neues Zuhause.
Hier leben auch schon welche. Hier gibt es also auch schon Feldhamsterbaue. Das Team hat auch schon welche gefunden. Das heißt, die kommen jetzt hier in eigentlich schon eine bestehende Population mit rein, um einfach sozusagen die noch ein bisschen mit zu verstärken und anzuschieben.
Okay.
Ja? Genau. Okay, also.
Der Feldhamster, früher massenhafter Vertreter, ist heute in vielen Regionen in Deutschland komplett verschwunden. Vor allem wegen der modernen Landwirtschaft, die den Tieren den Lebensraum nimmt.
Und dann bietet man ihm hier einfach mal die Röhre an, komm mal her. So, jetzt ist er da drin.
Ulrich Weinhold kämpft für das Überleben der Nager. Hinter den Kulissen des Heidelberger Zoos liegt die Zuchtstation. Etwa 200 Jungtiere von hier werden jedes Jahr in der Region ausgewildert. Los geht es meistens im Mai.
Der frühe Zeitpunkt der Auswilderung ist ja jetzt auch zu Beginn der Fortpflanzungszeit. Das heißt, wir wollen den Tieren eben möglichst die Chance geben, den gesamten Aktivitätszeitraum zu nutzen. Also im August oder September Hamster auszuwildern, kurz bevor sie in Winterschlaf gehen, da reproduzieren die sich nicht mehr.
Seit den 50er Jahren ist die Feldhamsterpopulation in Deutschland um 99% geschrumpft.
Ich muss auch mal gucken, ob sie eine Röhre hat und wo die ist.
Deswegen helfen sie hier nach, züchten gezielt gesunde Tiere und wildern sie in Schutzgebieten aus. Seit 2007 rund 2.500 Hamster.
Und jetzt ist unten verstopft wahrscheinlich, oder?
Nee, unten muss auch sein.
Na ja, zack. Gut.
Ulrich Weinhold beschäftigt sich seit dem Biologiestudium mit dem Feldhamster. Als Anfang der 2000er in Mannheim eine neue Sportarena gebaut werden sollte und Feldhamster im Weg waren, wurde Weinhold als Experte dazu gezogen.
Wie geht man jetzt mit einer streng geschützten Art um, wenn man eben so ein großes Bauprojekt hat, an dem ja auch viele Millionen hängen, viele Arbeitsplätze hängen? Wie kriegt man das überein? Und ja, man ist schon so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen gewisserweise, weil man ja derjenige ist, der das Problem sozusagen auch verkörpert. Mittlerweile ist das nicht mehr so, weil mittlerweile wird das standardmäßig, werden diese ganzen Arten, die streng geschützten, mit erfasst.
Am Ende musste die SAP-Arena weichen, auf einen anderen Acker in der Nähe. Nicht immer stoßen solche Maßnahmen auf Verständnis. Landwirt Thomas Bossert hat den Feldhamster früher als Schädling, der seine Felder leer frisst, wahrgenommen. Heute sieht er das anders. Seine Ackerflächen sind inzwischen fast vollständig Hamsterschutzgebiet und werden nur noch wenig bewirtschaftet.
Ich meine, man hat auch wieder was gut zu machen irgendwann. Also ich meine, ich weiß, dass ich einen Hamster mal noch bekämpft habe, weil man mir das eben so gesagt hat, also erlegt habe. Das war aber wirklich Mitte der 80er Jahre, würde ich sagen, wo es wirklich noch selten, aber sie kamen vor.
Und jetzt geht's ab in die Freiheit.
Pro Hektar erhält er vom Land rund 1.700 Euro für den Hamsterschutz. Das sei sogar lukrativer als der klassische Ackerbau. Ulrich Weinhold glaubt, dass der Feldhamster in der Region eine Zukunft haben kann. Zumindest dann, wenn der Klimawandel nicht für noch heißere Sommer sorgt und ihnen ihre Nahrungsgrundlage, Getreide und Feldfrüchte, nimmt.
Tja, und ob es auf deutschen Äckern in den kommenden Tagen eher trocken oder nass wird, auch für die Feldhamster, das sagt uns jetzt Donald.
Eindeutig eher trocken, Ingo. Wir schauen auf die Wetterkarte und sehen unser neues Hochdruckgebiet namens Thomas. Das liegt morgen hier mit Zentrum über Südengland, wird aber seinen Einfluss auf Mitteleuropa verstärken. Und dementsprechend werden alle Tiefdruckgebiete um uns drum herum geführt. Wir können uns mal den Niederschlagsfilm anschauen. Da sehen wir, was in den nächsten Tagen zusammenkommt. Also so aufsummiert. Wir lassen den mal starten. Sehen morgen im Süden noch bei uns etwas Regen, dann im Mittelmeerraum kräftige Regenfälle. Das ist gut so. Dort braucht man diese Regenfälle dringend vor dem heißen Sommer. Und auch im Norden ziehen die Tiefdruckgebiete eher vorbei. Bei uns passiert, wie man hier sieht, wirklich erst einmal nichts. Und heute Nacht gibt es natürlich im Stau der Alpen noch die dichten Wolken mit den Regenfällen. Das Ganze wird morgen im Tagesverlauf dann immer schwächer. Von Norden her klart es heute Nacht schon mehr und mehr auf. Nur im Westen bleiben ein paar dichtere Wolkenfelder übrig. Die werden sich morgen im Tagesverlauf auflösen. Vielleicht im Südwesten bilden sich dann im Tagesverlauf noch einzelne Schauer. Auch im Vogtland ist das noch möglich. Aber der Trend geht hin dann wirklich eindeutig zu trockenem Wetter. Die Temperatur morgen früh von Schleswig-Holstein bis in die Lüneburger Heide und rüber nach Mecklenburg-Vorpommern nur 4 bis 2 Grad. Örtlich leichter Frost in Erdbodennähe ist noch mal möglich. Im Westen und im Süden deutlich milder und die höchsten Temperaturen gibt es morgen dann in weiten Teilen von Niedersachsen, so rund 20, 21 Grad. Auch im Oberrhein ist das möglich. Deutlich Kälte im Stau der Alpen, wo die Sonne gar nicht durchkommt, nur 12 Grad. Und auch bei Seewind bleibt es 11 Grad kühl an der Ostsee. Der Trend für den Himmelfahrtstag, es wird nur am Alpenrand letzte Wolkenfelder geben. Für viele schon ein sonniger Tagesstart, überall trocken. Zum Abend an der Nordsee etwas wolkiger. Und auch der Brückenfreitag wird für die meisten sehr viel Sonnenschein und im Südwesten sogar bis zu 26 Grad bringen.
Gute Aussichten, Donald. Vielen Dank dafür. Ja, und Stichwort gute Aussichten. Ganz zum Schluss noch eine gute Meldung vom Fußball. Borussia Dortmund hat das Finale der Champions League erreicht. Nach einem 1:0-Sieg im Halbfinale Rückspiel bei Paris Saint-Germain. Das Hinspiel hatten sie auch schon 1:0 gewonnen. Herzlichen Glückwunsch dazu und mal sehen, ob die Bayern morgen Abend in ein deutsch-deutsches Finale in London dann nachziehen können. Soweit die Tagesthemen für heute. Hier im Ersten geht es jetzt im Anschluss bei Sandra Maischberger unter anderem um die Angriffe auf Politiker, die auch bei uns heute Thema waren.
Einer ihrer Gäste ist der ehemalige Bundesinnenminister Thomas de Maizière.
Unbedingt dranbleiben. Wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss.
Tschüss.
Und bleiben Sie zuversichtlich.